Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt. Folge 20. Coxarthrose. Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Dr. Kevin Staats, gehalten am 3.5.2021. Es wird ein Fall einer 68-jährigen Patientin mit Verdacht auf Coxarthrose besprochen. Als Coxarthrose bezeichnet man die Arthrose des Hüftgelenkes, also einer degenerativen Gelenkerkrankung, die vermehrt in höherem Alter auftritt. Es handelt sich dabei um den Verschleiß der Knorpeloberfläche von Hüftpfanne und Hüftkopf. Betroffene haben Schmerzen und Beschwerden im Leisten- und Hüftbereich. Die Coxarthrose basiert genauso wie andere degenerative Gelenkerkrankungen auf einer multifaktoriellen Erkrankungsgenese. Allgemein kann gesagt werden, dass ein Missverhältnis zwischen Beanspruchung und Belastungsfähigkeit des Gelenkes über längere Zeit zu einer fortschreitenden Schädigung des Knorpels führt und somit eine Arthrose begünstigt wird. Die Coxarthrose gehört wie die Verschleißerkrankungen anderer Gelenke zu den häufigsten Erkrankungen der westlichen Welt. In Mitteleuropa sind bei schätzungsweise 5% der über 50-Jährigen und 25% der über 80-Jährigen Abnutzungserscheinungen radiologisch nachweisbar. Es sei allerdings gesagt, dass in etwa ein Drittel aller röntgenologisch nachweisbaren Arthrosen Beschwerden verursachen. Mit zunehmendem Alter sind vor allem Frauen von Hüftarthrosen betroffen, da knorpelschützende Hormone nach dem Klimakterium vermindert ausgeschüttet werden. Zu den wichtigsten Risikofaktoren gehören neben Alter, Übergewicht und genetischer Prädisposition vor allem präarthrotische Deformitäten des Hüftgelenkes. Dazu zählen zum Beispiel femoroacetabuläre Impingements sowie Hüftdysplasien, bei denen der Kontakt zwischen Hüft, Kopf und Pfanne krankhaft verändert ist. Beide Erkrankungen führen durch Knorpelüberlastung zu dessen Abnutzung. Weiters können durch Blutungsstörungen des Kaputs, zum Beispiel bei Morbus Pertes, avaskulären Nekrosen oder nach Schenkelhalsfrakturen ebenfalls zu Knorpelschädigung und damit zur Coxarthrose führen. Weitere Risikofaktoren sind entzündliche Gelenkerkrankungen, insbesondere die rheumatoide Arthritis. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Coxarthrose um eine degenerative, primär nicht entzündliche Gelenkerkrankung, die durch Knorpelverschleiß zwischen Acetabulum und Caput femoris zustande kommt. In der Regel manifestiert sich eine Coxarthrose erst in höherem Lebensalter. Im Frühstadium verursacht eine Abnutzung des Knorpels oft keine Beschwerden. Erst in fortgeschrittenem Stadium entstehen Schmerzen im Leisten- und Hüftbereich. Herr Dr. Staats erklärt:
Es ist eben ein Ruheschmerz, aber auch ein bewegungsabhängiger Schmerz hier vordergründig. Und das ist eigentlich, je länger man zuwartet, eine immobilisierende Erkrankung. Und die Patienten sind teilweise dann nur mehr wenige Meter mobil oder gar nicht mehr mobil.
Die Coxarthrose kann in eine primäre und sekundäre Form unterteilt werden. Die primäre Coxarthrose entsteht vor allem durch die altersbedingte Abnutzung des Hüftgelenks ohne anderer erkennbarer Ursachen. Die sekundäre Hüftarthrose ist die Folge einer vorbestehenden Grunderkrankung wie Hüftdysplasien, Gelenksdeformität oder früheren Verletzungen nach einem Trauma. Zum besseren Verständnis schauen wir uns eine konkrete Fallvignette an. Die Patientin ist 68 Jahre alt und gibt an, seit längerer Zeit Schmerzen in der rechten Hüfte zu haben. Diese würden bewegungsabhängig, beispielsweise beim Gehen, zunehmen und ins rechte Knie ausstrahlen. Zudem hätten die Schmerzen in den letzten Monaten zugenommen, sodass auch das Schlafen in Seitenlage starke Schmerzen bereiten würde. Zu den Risikofaktoren zählen chronische Polyarthritis, eine nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus Typ 2, eine arterielle Hypertonie sowie Adipositas. Zum klinischen Erscheinungsbild bemerkt Dr. Staats:
Im Status sehen wir ein hinkendes Gangbild, der Bewegungsumfang in der Hüfte ist deutlich eingeschränkt, die Schmerzen sind insbesondere inguinal, hier bei der Innenrotation und auch endlagig in der Flexion, wir haben kein sensomotorisches Defizit und der Kraftgrad ist allseits 5.
Wie Herr Dr. Staats bereits erklärt hat, zeigt sich klinisch sowohl ein Belastungsschmerz als auch ein Ruheschmerz im Bereich der Leistenregion, wobei Ausstrahlungen in den Oberschenkel oder sogar in das Kniegelenk möglich sind. In weiterer Folge gibt es spezielle Belastungstests, welche Schmerzen durch eine bestimmte Positionierung des Hüftgelenks auslösen können. Bei der Coxarthrose kommt es insbesondere beim Einwärtsdrehen oder beim Abspreizen, also bei der Abduktion des Hüftgelenks, zu starken Schmerzen. Bei bereits fortgeschrittener Coxarthrose kann auch eine Muskelatrophie bestehen. Routinemäßig kommt die Röntgenuntersuchung zum Einsatz, wobei die Hüfte von anterior-posterior als auch von lateral geröntgt wird. Durch das Röntgenbild lassen sich Gelenkspaltverschmälerungen und Sklerosen sicher nachweisen. Die Therapie der Coxarthrose kann konservativ wie operativ erfolgen, wobei man in erster Linie versucht, alle konservativen Optionen vor einer Operation auszuschöpfen. Zur konservativen Therapie zählen Physiotherapie, physikalische Therapie, gelenkschonende Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen, Radfahren, Gymnastik, aber auch orthopädische Hilfsmittel wie Einlagen. Bei Übergewicht sollte eine Gewichtsreduktion angestrebt werden. Zusätzlich kann auch lokale Analgesie eingesetzt werden, wobei die Langzeitschmerztherapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika aufgrund der Nebenwirkungen nicht geeignet ist. Ist die Coxarthrose bereits fortgeschritten und der Patient oder die Patientin berichtet, trotz durchgeführter konservativer Therapiemaßnahmen im Zeitraum von mindestens 3 Monaten über einen hohen subjektiven Leidensdruck, sollte die Indikation zur operativen Therapie mittels Implantation einer Hüfttotalendoprothese gestellt werden. Herr Dr. Staats, was ist eine Hüfttotalendoprothese?
Warum heißt sie Totalendoprothese? Wir ersetzen einerseits den Hüftkopf und die Pfanne. Die gibt es in einer zementierten und in einer zementfreien Variante, wobei hier in Mitteleuropa eigentlich die zementfreie Variante das Mittel der Wahl ist. Wir setzen hier verschiedenste Materialien und Gleitpaarungen ein und das Ziel ist eben die Wiederherstellung der Anatomie für ein physiologisches Gangbild.
Die Gleitpaarung beschreibt die Verbindung zwischen Hüftpfanne und Hüftinlay. Hier findet die Bewegung im künstlichen Hüftgelenk statt. Als Materialkombinationen kommen Keramikgleitpaarungen, aber auch Polyethylen- und Keramikkombinationen zum Einsatz. Der nächste wichtige Schritt ist die präoperative Therapieplanung. Eine davon erklärt Herr Dr. Staats anhand von radiologischen Landmarken.
Das ist einerseits die Beinlänge, die müssen wir uns ausmessen. Man nimmt sich prominente Knochenstrukturen und misst hier von Becken zum Femur hier die Beinlänge aus. Man misst den sogenannten Caput-Column-Diaphysen-Winkel, um quasi die Steilheit des Hüftgelenks wieder rekonstruieren zu können. Den sogenannten femoralen Offset, da messen wir vom Hüftgelenkszentrum zum Trochanter Major, also den Abstand quasi, um die Muskelspannung adäquat wiederherstellen zu können. Und das sind alles Dinge, die wir dann in die Planung mit einbeziehen müssen.
Um ein genaues präoperatives Konzept zu generieren und dabei die Fehlerquelle möglichst gering zu halten, macht man mit Hilfe einer röntgendichten Kugel von klar definierter Größe ein standardisiertes Röntgenbild der Hüfte. Dabei verwendet man eine digitale Software, die die Größe sowie Position des Implantats genau berechnet. Herr Dr. Staats erklärt dazu Folgendes.
Wir machen dann standardisierte Röntgen, wo wir genau wissen, wie weit der Patient vom Röntgenstrahl weggestanden ist und spielen das Bild dann in eine Software ein. Diese Software erkennt automatisch diese Kugel, weiß, wie groß die Kugel ist und kann darauf dann den Vergrößerungsfaktor des Röntgens rückberechnen. Und somit haben wir eben diese Vergrößerungsfehler oder Verkleinerungsfehler eben nahezu vollkommen eben eliminiert. Und somit können wir dann relativ oder einfach besser die Rekonstruktion mittels Endoprothese eben nachempfinden.
Künstliche Intelligenz kann nicht nur in der Radiologie, also in der Analyse und Diagnostik, sondern auch in der Chirurgie und damit intraoperativ im Hinblick auf Resektion und Implantationspositionierung in Zukunft vermehrt eingesetzt werden. Diesbezüglich sagt Herr Dr. Staats.
Wir haben ja gerade gesagt, dass die präoperative Planung jetzt durch die digitale Software einfach genauer ist. Was aber noch nicht genauer ist, ist der Chirurg. Das muss man einfach so sagen. Wir werden nicht zwingend genauer. Aber durch den Einsatz von Robotern, die eben die digitale Planung, die wir haben, dann noch mit Abtasten von intraoperativ von knöchernen Landmarken, das dann übersetzt und uns dann direkt mit den Instrumenten hinführt, sind wir einfach dadurch noch einmal viel genauer auch in der Resektion und in der Implantation.
Die Hüftgelenksprothese kann meist schon am Tag der Operation unter Anleitung von PhysiotherapeutInnen durch einfache Bewegungsübungen belastet werden. Eine vollständige Belastung und damit der Wiedereinstieg in den Alltag ist mit optimaler Rehabilitation nach nur wenigen Monaten möglich. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Abnutzung des Hüftgelenkes überwiegend eine Folge höheren Lebensalters ist. Betroffene leiden unter Schmerzen in der Leisten- und Hüftregion sowie unter zunehmender Bewegungseinschränkung, welche ihre Mobilität stark einschränken. Diagnostisch lässt sich die Abnutzung mittels Röntgenuntersuchung nachweisen. Die First-Line-Therapie bei Ausschöpfung aller konservativen Therapiemethoden besteht aus einer Implantation einer Hüfttotalendoprothese. In Zukunft wird die künstliche Intelligenz in der Orthopädie, beispielsweise durch den intraoperativen Einsatz von Robotics, eine zunehmende Rolle einnehmen. Umso wichtiger wird hierbei eine reibungslose interdisziplinäre Zusammenarbeit der Orthopädie gemeinsam mit der Radiologie und anderen Abteilungen, um die Patientenversorgung bestmöglich zu optimieren. Diese Folge beruht auf dem Vortrag von Dr. Kevin Staats, gehalten am 3.5.2021. Es wurden Themen aus Block 21 sowie Block 25 behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.meduniwien.ac.at zu finden. Alle Studierenden im 5. Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Luca Laub und Melanie Schirl.